Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also, das ist okay.
Nein, wenn kann ich hier sein. Einfach so lange, wir müssen auch nur ablegen. Genau. Also Sie könnten da jetzt jederzeit dann starten, ne?
Ja, schönen guten Tag, ganz herzliches Willkommen zur Buchpräsentation Die Stadt als Spielfeld. Angekündigt war, dass die Kollegin Beatrice von Hirschhausen hier moderiert. Wie Sie wahrscheinlich schon messerscharf gefolgert haben, bin ich das nicht. Ich vertrete die Dame. Mein Name ist Dirk Suckow, bin Historiker und Kunsthistoriker am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa hier in Leipzig. Das ist aber gar nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass unser Spielmacher da ist, der Buchautor Michael G. Esch, Historiker, Übersetzer, Jazzmusiker. Wir haben uns das so gedacht, dass er aus seinem Buch, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, ein, zwei Passagen lesen wird und dann werden wir über sein Buch dann noch ins Gespräch kommen. Ich möchte Ihnen Herrn Esch aber erst kurz vorstellen. Geboren ist er in Mönchengladbach, einer Stadt, deren Name schon Assoziationen zum Fußball und vor allem zur Schönheit des Fußballs auslöst. Man könnte nun denken, dass der Weg zum Fußball für Michael Esch ein relativ kurzer war. Es war aber nicht so, sondern das war ein verschlungener Pfad. Herr Esch hat zunächst osteuropäische Neuro- und mittelalterliche Geschichte sowie Germanistik studiert, hat eine Promotion an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Fach Geschichte abgeschlossen, der eine Habilitation folgte, ebenfalls in Düsseldorf. Den Titel will ich kurz nennen, weil der im Prinzip auch schon den Weg ein bisschen öffnet für das Fußballbuch. Die Arbeit hieß Parallele Gesellschaften und soziale Räume, osteuropäische Einwanderer in Paris 1880 bis 1940. Also dieses Thema Parallelgesellschaft und wie soziale Räume entstehen, beschäftigt ihn doch schon etwas länger. Michael Esch hatte Forschungs- und Lehrtätigkeiten an zahlreichen, sehr renommierten Einrichtungen, wie etwa der Humboldt-Universität Berlin, der Prager Karls-Universität, der EHESS in Paris oder dem Centre Marc Bloch in Berlin. Aktuell ist er für einen mehrmonatigen Forschungsaufenthalt am Polish Institute for Advanced Studies in Warschau. Im Kern, und daher kennen wir uns auch, Mischa, ist er aber wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa hier in Leipzig und gleichzeitig Privatdozent für vergleichende Kulturgeschichte Europas an der hiesigen Alma Mater. Ja, so viel zur Vorstellung unseres Autors und ich würde vorschlagen, Mischa, du liest erstmal aus deinem Buch.
Genau, herzlichen Dank für die Vorstellung. Schön, dass Sie da sind. Wir fangen einfach mal sofort an, mittendrin, damit Sie den Eindruck bekommen, was ich dort mache in diesem Büchlein und wie. Anders als in Krakau wirken die Witcher-Graffiti in bestimmten Stadtteilen tatsächlich in hohem Maße wie Gebietsmarkierungen, zumindest in bestimmten Vierteln. Dem entspricht, dass sich die Hooligans dort in noch höherem Maße als in bislang beschriebenen Vierteln über das Territorium definieren. Noch häufiger als anderswo sind in Łódź einfache Graffiti zu sehen, die neben einem Kürzel für den Club drei Buchstaben enthalten, die den Stadtteil bezeichnen. SRD für Śródmieście, Innenstadt, GRK für Górniak und so weiter. Ungewöhnlich ist, dass mitunter die Bezeichnung des Stadtbezirks ohne weiteres, also ohne Nennung des Clubnamens oder ähnlicher Signifikatoren für die Firma verwendet wird, also den Hooligan-Zusammenhang. Nördlich der Innenstadt befindet sich im Bereich der Ulica Limanowskiego ein Viertel, das sich durch eine besonders hohe Zahl an Markierungen auszeichnet. Wie in vielen Vierteln mit besonders aktiven Schalträgern verwenden diese ein eigenes inoffizielles Toponym, in diesem Falle Limanka. Mitunter wird dieses attributiert zu Banditska Limanka, womit die LKS-Hooligani dem gleichen Gangster-Topos huldigen wie die meisten polnischen Hooligans. In gleicher Weise wie das Willkommen in der Hölle in Krakow-Bieżanów und das ganze Leben mit Verrückten in Warszawa vermittelt der Banditentopos nicht nur Härte, sondern auch den Anschluss an alte und neue Unterklassen sowie Authentizität. Im Bereich der Limanka, dem östlichen Teil der Ulica Bolesława Limanowskiego und den Seitenstraßen, gab es während der Untersuchung 2012 sowie bei einer Durchsicht von Google Street View, die 2014 im Sommer ihre Fotos gemacht haben, kaum ein Gebäude, das nicht in irgendeiner Form markiert war. Häufig finden sich die ineinander verschlungenen Buchstaben LKS, wie im offiziellen Wappen des Vereins, an anderen Stellen LKS einfach mit dem Gründungsjahr 1908 oder der topografisch-symbolischen Präzisierung Limanka, mitunter das Gründungsjahr allein. Häufig wird die Farbkombination Weiß-Rot-Weiß verwendet zur Ausgestaltung des Schriftsatzes oder in Form eines Wappens. Die Beispiele sehen Sie mehr oder weniger auf dem Monitor. Anders als bei vielen Beispielen aus Krakow richten sich diese Graffiti nach außen. Die meisten befinden sich an der Hauptstraße oder in ihrer Nähe. Bereits beim Betreten des Viertels lässt sich der Schriftzug LKS Limanka kurz hinter der Kreuzung Limanowskiego-Zachodnia keinen Zweifel über die kulturelle Hegemonie im Viertel, zumindest im relevanten männlichen Alterssegment. Die übrigen Markierungen befinden sich an Hausecken, an Brandmauern, auf Hauseingängen, Funktionsgebäuden sowie den Jalousien von Geschäftseingängen. In den allermeisten Fällen beschränken sie sich, wie bereits erwähnt, auf die Benennung der hegemonialen Gruppe über ein Zeichen für den Club. Für die Widzew-Stadtviertel gilt Analoges. Auch unterscheidet sich die Ikonografie in den Widzew-Vierteln nicht von der der LKS-Schalikowzi. Immer ist die identifizierende Farbkombination präsent. Dargestellt werden Clubname und Gründungsjahr mit oder ohne Spezifizierung des Stadtteils. Bildliche Elemente beschränken sich auf mehr oder weniger stilisierte Antlitze, Figuren oder, wie in dieser Abbildung, eine Sonne mit einem Gesichtsausdruck, der Zorn, Entschlossenheit, Kampfbereitschaft evoziert. Eine Besonderheit des Fußballortes Łódź und dadurch ein Problem für die zeichenorientierten gegnerischen Firmas besteht darin, dass beide Vereine sich mit den Farben Rot und Weiß zieren. Die Hooligani lösen dieses Problem in ganz eigentümlicher Weise. Die Kombination Weiß-Rot-Weiß steht für LKS, Rot-Weiß-Rot für RTS Widzew, ohne dass dies durch die Wappentrikots oder sonstigen Embleme der Clubs vorgegeben wäre. Dies wiederum eröffnet zusätzliche Möglichkeiten territorialer Markierung. An vielen Stellen der Stadt, in der Regel in Vierteln, in denen viele aktive Hooligans wohnhaft sind, erfolgt die Gebietsmarkierung durch solche wappenartigen Formen in den entsprechenden Farbkombinationen, wie sie auch in der Limanka zu finden waren. Ebenso ist es üblich, Zaunpfosten oder die Seitenwände von Wartehäuschen in dieser Weise zu bemalen. Die Besonderheit dieser Form der Markierung besteht nun darin, dass sie nicht nur insofern hermetisch ist, als sie nicht ohne weiteres entziffert werden kann. Als rein farbliche und daher äußerst unauffällige Gestaltung einer Fläche fällt sie außerdem als Markierung gar nicht unbedingt auf. Umgekehrt bedarf so die Selbstbezeichnung als Ultras keiner weiteren Ergänzung, wenn sie entsprechend farblich gestaltet ist. Ich springe noch mal ein Stück, damit wir ein bisschen Zeit haben. Es geht im Folgenden sehr stark, also das ist eine Sache gewesen, die auch ein Motiv war, dieses Buch in dieser Form zu machen. Also 2012 während der Europameisterschaft sind die polnischen Hooligans sehr, sehr stark skandalisiert worden. Also ein unglaublicher Popanz aufgebaut worden, wie viele Tote es geben wird. Es passierte gar nichts. Eines der Motive in dieser Skandalisierung war die Verwendung jüdischer Motive oder eines nach außen getragenen Antisemitismus. Ganz so einfach ist es eben mit diesen jüdischen Motiviken nicht, und das ist eines der Themen neben der Raumkonstruktion durch polnische Hooligans in diesem Buch. Und da lese ich auch noch einen kurzen Abschnitt zuvor. Die eigenartige Polyvalenz des jüdischen Themenbereichs kommt nicht nur an der Umkehrung des Stigmas Jude durch die Krakowia-Jude-Gang in Krakau zum Ausdruck, sondern auch in Łódź, wo das Stigma immer negativ bleibt. Eine der produktivsten Abkürzungen aus diesem im Grunde äußerst kargen Register im Łódźer-Kontext ist die überall in der Stadt anzutreffende Zeichenkombination SZK, also eigentlich Szk. In der Literatur wird sie allenthalben aufgeschlüsselt als Śmierć Żydowskiej oder Żydowskiej Kurwy, übersetzt Tod der jüdischen bzw. der widzewschen Hure, und war ursprünglich vermutlich auch genau so gemeint. Tatsächlich taucht sie nur in Vierteln auf, in denen LKS-Graffiti zu finden waren. Spätestens seit Oktober 2011, als ein Derby 1:0 für den LKS endete, wurden die drei Buchstaben aber auch als Abkürzung für Schlimme Żydom Kondolencje, wir senden den Juden unser Beileid, verwendet. An anderer Stelle der Stadt findet sich darüber hinaus die Auflösung Śmiertelnie Żądni Krwi, was man ungefähr übersetzen könnte mit die tödlich nach Blut lechzenden, und signalisiert ohne Rücksicht auf poetische oder rhetorische Stimmigkeit, Kampfbereitschaft und Kompromisslosigkeit. Was sich hier zeigt, ist eine nicht unbeträchtliche Produktivität hinsichtlich von Bedeutungen innerhalb eines relativ eng gesteckten Rahmens. Auch wird damit deutlich, dass das Kürzel SZK letztlich völlig von seiner ursprünglich jüdischen Motivik abgespalten wird und zum mehrfach verwendbaren und ausdeutbaren Zeichen für Schadenfreude, identitäre Feindschaft und den Kampfeswillen der eigenen Firma wird. Ähnlich wie bei den Farbkodierungen wird die Abkürzung für sich allein zum identitären Zeichen. Sie kann situativ bzw. kontextuell mit unterschiedlichen zusätzlichen Inhalten und Bedeutungen gefüllt werden. Dies und der Umstand, dass in Woods beide Firmas sich gegenseitig als Juden beschimpfen, rückt das Motiv des Jüdischen in ein soziokulturelles Imaginativ, das mit der Realität nichts zu tun hat und dies auch weiß. Die einzigen noch bestehenden Bezüge zur polnisch-jüdischen Realität sind einerseits die Gründungsgeschichte der beiden Clubs, also die historische Komponente der gegenseitigen Invektiven, beide Vereine haben jüdische Mitgründer gehabt, sowie der Antisemitismus gemeinsam mit Misogynie, Homophobie und einem eigentümlichen Anti-Etatismus als in Polen hinreichend verankerter Code, aus dem sich möglichst viele scharfe Beleidigungen schöpfen lassen. Anders verhält es sich in Kraków, wo zumindest die Krakowia-Anhänger sich ausdrücklich in ein Narrativ einschreiben, das multikulturelle polnisch-jüdische Aspekte der Vereinsgeschichte betont und Freundschaften mit den Fans anderer Judenvereine, Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspurs, dessen Fans sich in ähnlicher Weise als Jiden bezeichnen und sogar Maccabi und Hapoel Tel Aviv betonen. Vielleicht soweit erstmal.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne erstmal mit einer etwas allgemeineren Frage einsteigen, Mischa, weil ich weiß, dass du dich ja auch allgemein mit Fragen von Jugendprotest, Subversion und Protestkulturen beschäftigst. Du führst im Titel und auch im Text natürlich regelmäßig den Begriff des Hooligans an. Und jetzt könnte ja jemand, der in Osteuropa nicht so zu Hause ist, vermuten, dass das eigentlich nur eine Bewegung ist, die aus Westeuropa nach Osteuropa rübergeschwappt ist, also sozusagen so eine Art gewaltsamer Kulturtransfer von Ost nach West. Tatsächlich ist es aber so, das beschreibst du ja auch, dass dieses Hooliganstum im östlichen Europa ja durchaus eine lange Vorgeschichte hat. Vielleicht kannst du da 2, 3 Sätze dazu sagen, was Hooliganstum im östlichen Europa auszeichnet, welche Gruppen sich dort vor allem männlich natürlich irgendwie inszenieren, wie die in Erscheinung treten und ja, wie man gegen die vorgeht. Wer sind diese Hooligani? Wirklich nur ganz kurz.
Also ganz kurz ist ganz schwierig. Also den letzten Teil, wie man gegen sie vorgeht, das lasse ich mal ganz weg. Der Begriff Hooligan ist, könnte man quasi sagen, ein transnationaler. Er entsteht um 1899 in London und bezeichnet eine bestimmte Form von mutmaßlich irischen Straßengangs. Er wird bereits ein Jahr später in Russland übernommen für die Verhaltensformen bestimmter jugendlicher Proletarier, die sich in nicht erwünschter Weise in bürgerlichen Vierteln auf- und verhalten, indem sie bürgerliche Passanten anpöbeln und so weiter und so fort. Das heißt also, dieser Begriff bezeichnet zwei unterschiedliche, sehr unerwünschte soziale Phänomene, das einmal in Westen, das andere mal in Osteuropa. Er wird in den 1920er Jahren in der Sowjetunion in das Strafgesetzbuch übernommen, als Bezeichnung für bestimmte Formen antisozialen Verhaltens, insbesondere Arbeitsunlust, Gewalttätigkeit gegen Personen und Sachen, die als nicht zielgerichtet betrachtet wird seitens der strafverfolgenden Behörden. Das heißt also eine Gewalt, die Selbstzweck sei. Das ist natürlich Mumpitz, also wir wissen aus der sozialen Kulturgeschichte, dass Gewalt niemals Selbstzweck hat, sondern wenn sie jetzt subkulturell stattfindet, die Aufgabe einer kollektiven identitären Selbstvergewisserung hat. Das heißt also, wir haben es eigentlich mit einem klassenspezifischen sozialen Phänomen zu tun. Und das überträgt sich ab den 60er, 70er Jahren in sehr hohem Maße auf den Fußball. Insofern, als dass Fußball eine Sportart ist, das wissen alle, die sich damit mal ein bisschen beschäftigt haben, oder sich dafür interessieren, die sehr stark milieuspezifisch ist. Also wir haben in Deutschland, in Polen, in England sehr, sehr viele Vereine, also sehr, sehr viele Städte mit mehreren Vereinen, von denen mindestens einer als bürgerlich, mindestens einer als proletarisch apostrophiert ist. Das heißt, die Bindung an einen Verein ist milieuspezifisch und sie ist so insofern auch immer territorial. Das heißt also, sie bezieht sich auf bestimmte Stadtviertel, zumindest theoretisch oder symbolisch. Als Form der körperhaften Freizeitgestaltung, wie wir dann den Hooliganismus in den 80er Jahren kennen, ist er ebenfalls ein paralleles europäisches Phänomen, also beiderseits auch des sogenannten Eisernen Vorhangs. Wobei es schon so ist, also obwohl er eben an beiden, also in Polen, Russland, Ukraine, parallel zu Großbritannien entsteht, sehr viel von dort übernimmt, und zwar ganz einfach über die mediale Vermittlung. Also die Skandalisierung von bestimmten Formen von Hooliganismus führt bei den Hooligans dazu, dass sie genau das übernehmen. Das heißt, genau das, was am stärksten negativ bezeichnet wird, ist das, was man dann macht. Nobody likes us and we don't care, in diesem Sinne.
Gut, das hat also, wie du jetzt auch ausgeführt hast, durchaus eine Vorgeschichte, die man nicht vernachlässigen sollte. Die andere Frage, die sich da direkt natürlich anknüpft, wann kippt das aber um, dass man anfängt, die städtischen Räume, und der Raumbegriff spielt ja in deinem Buch eine ganz zentrale Rolle, der taucht ja auch im Untertitel gleich dreimal auf, es geht um Raumbegriffe, Raumnutzung und Raumdeutung. Wann kippt das also um, dass man anfängt, im Zusammenhang mit dieser Subkultur städtische Räume oder städtische Teilräume so ganz explizit für sich in Anspruch zu nehmen? Und das wäre jetzt die Brücke zu dem Material, was du ja auch systematisch analysiert hast, nämlich Graffiti. Wann fängt man an, diese Räume oder Teilräume ganz aufwendig visuell zu kartieren und damit auch ja für sich nochmal nachhaltiger in Anspruch zu nehmen? Wann beginnt das?
Also das Anbringen von Graffiti ganz allgemein, in dem, also als Vorgeschichte zu dem, was wir heute als Graffiti kennen, beginnt im östlichen Europa in den 70er Jahren. Es gibt eine Arbeit über Russland, über die späten 70er Jahre. Da ist es so, dass Graffiti vor allen Dingen von Heavy-Metal-Fans angebracht werden, also von Hardrock- und Heavy-Metal-Fans, die Namen der Bands, die sie ganz besonders toll finden, an die Wände schreiben. Eine Hooligan-Szene gibt es in der Zeit bereits. Ich denke, man muss sich klar machen, dass diese Aneignung von Segmenten des städtischen Raums nichts Neues ist. Was Neues ist, die Skandalisierung dieser Aneignung. Also es ist, wenn Sie sich die Geschichte der Stadtforschung anschauen, sie beginnt als Versuch der Exploration bürgerlicher Wissenschaftler in ein völlig fremdes Land, nämlich proletarische Viertel. Da war vorher keiner, da wollte vorher auch keiner rein, weil da hatten alle Angst. Das, was die Hools heute machen, ist eigentlich eine Erinnerung daran, wo sie künstlich genau diesen Zustand wiederherstellen. Weil sie sind keine Proletarier mehr. Sie befinden sich nicht in einem konstituierten sozialen Milieu. Das stellt sich ausschließlich über Fußball her. Es gibt in Polen gewisse Reste insofern, als dass es da anders als hier mit Vereinen wie Borussia Dortmund und Bayern München, die bundesweite Fanclubs haben, so ist das der Zustand des Fans sich von den älteren Erwachsenen auf die jüngeren Erwachsenen überträgt. Das wird vererbt. Das heißt also, deswegen bleibt es ein bisschen stärker viertelgebunden, als das jetzt hier oder auch inzwischen in Großbritannien der Fall ist. Und dazu gehört immer auch die Aneignung des eigenen Wohnraums als, das ist meins. In dem Maße, in dem quasi Stadt, jeder Bereich von Stadt immer allen zur Verfügung stehen soll und sämtliche hegemonialen Diskurse in allen Teilen von Stadt gelten sollen, in dem Augenblick werden Hooligans zum Problem ernannt. Sie sind auch eins, aber sie sind es eigentlich erstmal unter sich. In dem Augenblick, wo sie skandalisiert werden, ist der Reiz, sich als Jugendlicher oder Jungerwachsener Rebell zu verhalten, indem man genau das, was einem vorgeworfen wird, übernimmt, haben wir damals als Linksradikale genauso gemacht, der ist natürlich umso größer. Das heißt, ich kann nicht sagen, wann die Markierung von Vierteln durch Hooligan-Graffiti in der Form beginnt. Ich würde mal vermuten, in den 90er Jahren, aber diese Form von Territorialität ist weitaus älter.
Das Material, was du da bearbeitet hast, ist ja ein Material, das für einen Historiker jetzt nicht unbedingt zum Alltagsgeschäft gehört. Eine ganz simple, durchaus naiv daherkommende Frage, aber absichtlich so gestellt. Wie hermetisch sind diese Sachen? Also du sprichst ja auch über den Öffentlichkeitsbegriff oder über Teilöffentlichkeiten und hattest ja in deiner Textstelle schon gesagt, das sind Botschaften, die sich quasi in zwei Richtungen adressieren, nach innen und nach außen. Nach innen, okay, das ist klar, das ist möglicherweise ein Geheimcode, das hat was Hermetisches. Aber das nach außen, darauf ginge meine Frage ab, wie verständlich ist das für jemand, der nicht Teil dieser Subkultur ist, der nicht Teil dieser Gang oder dieser Firma ist? Das ist ja auch ganz entscheidend sozusagen für die Frage, ob der Raum tatsächlich quasi als okkupiert wahrgenommen wird durch eine Mehrheitsbevölkerung der Stadt oder ob das quasi nur eine Behauptung einer Raumaneignung ist. Also wie hermetisch sind diese Sachen, wie verständlich sind die? Wie also, muss man sich das vorstellen?
Also das eine, was mir ganz wichtig ist, und deswegen bin ich dir ganz dankbar, wir haben jetzt nur noch 5 Minuten, bin ich dir ganz dankbar, dass du meine Habil erwähnt hast. Sie machen eigentlich auf eine Weise was ganz Ähnliches wie meine osteuropäischen Einwanderer in Paris in der Zeit bis 1940. Sie schaffen sich ihre eigene Stadt. Sie markieren ihre eigene Stadt, sie haben ihre eigene städtische Topografie. Die gilt aber auch nur für sie. Die ist nicht exkludierend gegenüber in Bezug auf andere parallele Interpretationen des gleichen städtischen Raums. Der Konflikt beginnt dann, wenn genau ihr Zugriff auf Stadt in Frage gestellt wird. Was die Hermetik angeht, Hooligan-Graffiti lassen sich zumindest zu einem größeren Teil als solche erkennen. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich die verstanden habe und bis ich einen Blick dafür entwickelt habe, eben also beispielsweise eine Seitenwand von einem Busstationshäuschen rot-weiß-rot, dass das ein Hooligan-Graffiti ist. Das muss, oder die Abkürzung ABG. Das war eine, die habe ich am längsten gebraucht. Oder ein Beispiel, was ich im Buch habe, Galerianki, das bezieht sich dann auf jugendliche Prostituierte in diesen Shopping-Malls, die man jetzt in Polen hat, die dann als Beleidigung gegenüber dem gegnerischen Verein verwendet und so weiter. Es gibt eine Arbeit einer polnischen Kunsthistorikerin, Anna Chudzik, über Graffiti in Krakau und die einigermaßen versteht, was diese Graffiti, und da geht es jetzt tatsächlich um einen Satz, nämlich in Krakau stirbt die Weichsel, was eine Freundin von ihr dann missinterpretiert als ökologische Botschaft. Es bezieht sich aber tatsächlich auf den Verein Wisła und selbst sie interpretiert diesen Satz noch falsch. Weil sie Muttersprachlerin ist, sondern weil sie nicht hinreichend berücksichtigt hat, dass die Gegner von Wisła das Judentum positiv besetzen, ohne deswegen Linke zu sein oder Humanisten. Das heißt, die sind im Prinzip hermetisch gemeint. Sie richten sich nicht nach außen. Das ist eigentlich eine der wesentlichsten Sachen. Aber es gibt Übergänge. Und zwar insbesondere in Warschau, das ist dann auch mein letzter Satz, wo es natürlich eine rechtsradikale Mobilisierung der Hooligans gibt, die sich sehr, sehr stark engagiert haben in den Demonstrationen zum 11.11.2011. Und inzwischen gibt es dann auch Wandbilder, die sich auf den Warschauer Aufstand beziehen und auf den zentralen Club Legia Warschau. Das heißt, es gibt Übergänge, aber die sind relativ selten.
Ja, von mir noch ein allerletzter Satz, ein allerletzter. Erstmal, Mischa, dir vielen herzlichen Dank für deine sachkundigen, eloquenten Ausführungen. Ich kann Ihnen als jemand, der das Buch gelesen hat, versprechen, wenn Sie das auch tun, Sie werden nie wieder indifferent und gleichgültig an einem Hooligan-Graffiti vorbeigehen, nicht nur in Polen. Ja, nach dem Dank an den Autor, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude auf der Buchmesse. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.